Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, guten Abend und guten Tag. Nun ist es tatsächlich soweit. Die aktuelle Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist Geschichte. Diejenigen, die heute jubeln, werden morgen vor den gleichen schwer lösbaren Themen stehen. Die, die es bedauern, zumindest teilweise, haben eine gute Portion Hoffnung verloren und sollten einen neuen Anlauf nehmen. Themen wie die grüne Transformation und ein gesellschaftliches Miteinander voranzutreiben. Das heißt eben auch, die selbstgefälligen politischen Kräfte, die eine grundlegende Zerstörung der bestehenden stabilisierenden Einrichtungen und Institutionen unserer Demokratie im Schilde führen und davon träumen, sich wieder in einem Zicke-Zacke-Zicke-Zacke-Heu-Heu-Heu-Deutschland wiederzufinden, politisch so klein wie möglich zu halten. Das wird ein ganzes schönes Stück Arbeit. Ich erinnere mit einem kurzen Ausschnitt an einen Wahlkampfredner und meinen kleinen Versuch, diesem ein Statement zu entlocken. Allerdings Wahlkampf 2021, aber auch aktuell, oder? Es handelt sich um einen Politiker, der den geballten Zorn über die vergangene Regierungspolitik auf sich gezogen hat. Hört ruhig hin, es ist nicht Christian Lindner.
Oder sprengen wir die Ketten, sehen wir, dass neue Regeln eine neue Form von Freiheit ermöglicht und das der Sinn von Politik sein soll. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich weiß nicht, was Sie wollen, aber ich werde alles dafür tun und wir werden alles dafür tun, dass wir am 26. am Sonntag eine Politik wählen, die die Antworten gibt, die die Verantwortung sucht, die neue Wege beschreitet und deswegen in letzter Konsequenz alles dafür tut, Freiheit und Würde in Deutschland zu sichern. Köln, vielen Dank!
Auch nur eine Frage. Ja, ja. Ich mache einen Podcast über Psychiatrie. Ein Satz zur Psychiatrie?
Nee, das nicht. Nicht?
Nee. Sorry. Ja. Nee, okay.
Das Gespräch über die Geschichte des Integrationsfachdienstes habe ich mit Fritz Riedel, Horst Neumann und Klaus Häuser geführt. Und zwar bereits am 11. Juli diesen Jahres in den Praxisräumen von Impuls, Raum für Beratung und Coaching. Ich habe es gleichzeitig auch in drei Kapitel geteilt, die ich jetzt an drei Tagen hintereinander veröffentlichen werde, also Freitag, Samstag, Sonntag, weil das Gespräch doch sehr lang war und es so übersichtlicher und einfacher zu hören ist. Heute ist der Wachsaal wieder mal unterwegs und auch im Gespräch. Das Thema ist die Geschichte des IFD, des Integrationsfachdienstes. Dieser existiert seit vielen Jahrzehnten, unterstützt Menschen mit Psychiatrieerfahrung, psychischen Erkrankungen und den Status der Schwerbehinderung. An ihrem Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt. Unterstützung erhalten aber auch Arbeitgeberinnen. Da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Genau an dieser Stelle oder hier in Köln, hier in dieser Stadt, ist der IFD, dieser Dienst, ja vor vielen Jahren, ich sag mal, entstanden. Ich hätte das gerne, dieses Gespräch, auch in Räumen des Trägers, des heutigen IFDs hier in Köln gemacht. Aber da haben wir leider keine Aufnahmegenehmigung für bekommen, was ich sehr bedauerlich finde. Deswegen sind wir jetzt ausgewichen in Praxis für Beratung und Coaching in der Kölner Südstadt. Dafür bedanke ich mich nochmal. Wir werden das auch, den Internetlink zu dieser Praxis hier, nochmal in den Podcast stellen. Diese Geschichte des IFDs lebt natürlich von den Leuten, die das kennen aus der damaligen Zeit. Und wie ein Wunder, drei von ihnen sind tatsächlich heute hier. Und das freut mich sehr, dass das geklappt hat. Denn wir werden gleich im Verlauf hören, dass da doch schon eine lange Zeit her ist, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument eigentlich geboren wurde vor über 40 Jahren. Ich begrüße deshalb erst nochmal hier Fritz Riedel. Ja, dann ist noch Klaus Häuser, ich gehe mal in dieser Reihe nach, damals Mitarbeiter des Landesverband Rheinland. Und ja, vielleicht auch nur ganz kurz zu dir, denn deine Funktion damals.
Meine Funktion damals war Referent, so hieß das damals,
in der Hauptfürsorgestelle, so wie es die Behörde, was heute das Integrationsamt ist. Und ich hatte da die Chance, das neue Schwerbehindertengesetz rechtlich zu, mit Leben zu füllen, weil das was ganz Neues war. Aber da kann ich gleich noch ein bisschen zu erzählen. Mhm. Das war also 1973.
Mhm. Mhm. Auch schon ein paar Tage her. Ne?
Das ist schon ein paar Tage her.
Ja, und noch jemand Drittes sitzt hier am Tisch, Horst Neumann. Auch ein Mann der ersten Stunde, ein bisschen später dann, also nach Entstehung des IFDs. Du warst in der Funktion damals oder in welcher Funktion warst du damals?
Ja, Mitarbeiter von dem Dienst, der entwickelt werden sollte und als Modellversuch dann eingeführt werden sollte. Mhm, das war der Begegnung. Und ich habe mir dann die Aufgabe für mich dann gemacht, dass ich erstmal Räume gesucht habe. So banal fängt das ja dann an. Durch alle möglichen Bauten, die hier in Köln gekommen, die historischen Wert haben, aber letztendlich sind wir dann doch nicht da gelandet. Und ich selbst bin dahin gekommen, ich war auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. Ich habe damals auf dem Arbeitsamt gearbeitet, im psychologischen Dienst. Mhm. Und habe da sehr viel gearbeitet an Untersuchungen, an Diagnostik für Leute, die als Reha-Fälle dann erneut wieder in die Arbeit gebracht werden sollten. Mhm. Mhm. Das war so meine tägliche Arbeit, in der ich dann mit sehr vielen Menschen zu tun hatte und meine praktischen Kenntnisse dann eigentlich ganz gut vertiefen konnte. Mhm.
Fritz Riedel, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie lange du oder wann das war, nur mal jetzt die Jahreszahl, wo du im IFD oder damals hieß der ja auch noch anders angefangen hast.
Ja, damals hieß der PSD.
Ja.
Und die Überlegung dort war, mit den Vertrauensleuten der gesamten Umgebung, auch Ludwigshafen etc., zu kontakten und dann im Grunde als Fernziel einen Dienst einzurichten. Mhm. Und ich hatte dann die Möglichkeit, bei Herrn Alberding, Landschaftsverband, zu kontakten, weil dort immer die schwerbehinderten Frauensleute waren und Ärzte und so weiter. Das war dann schon so ein Fundament.
Ich würde, damit wir das auch den Hörerinnen und Hörer, so, die ja nicht alle jetzt vom Fach sind oder nicht da so im Detail auskennen, ich würde den Klaus Häuser nochmal bitten, uns mal zu erzählen, das war ja eine wilde Zeit, Mitte der 70er Jahre in der Psychiatrie. Wie war denn die Situation damals?
Ja, es war wirklich eine spannende Zeit. Also nicht nur für psychisch Kranke und Behinderte, sondern überhaupt für Sozialpolitik und speziell auch dafür Behinderte in der Gesamtheit. Und das Ganze geht zurück, das muss man sich nochmal verdeutlichen, auf den Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hatte viele, viele Kriegsopfer. Und es gab 1920 das erste Gesetz, das Schwerbeschädigtengesetz, was sich um Kriegsopfer kümmern sollte. Das nicht das Gesetz kümmert sich, sondern es müssen sich Leute drum kümmern, aber die gesetzliche Grundlage. Damit fing das an. Das heißt, die Idee dort war, die Kriegsbeschädigten, so wie das damals hieß, Kriegsversehrten, Kriegsbeschädigten, wieder in Arbeit zu bekommen, als oberstes Gebot. Das heißt, es waren Hilfen da, beschrieben, mit denen man das tun sollte. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, würde zu lange dauern. Dieses Schwerbeschädigtengesetz ist nochmal neu konzipiert worden 1953, also nach Kriegszeit Zweiter Weltkrieg. Da gab es dann auch bestimmte Hilfen auch für Arbeitsunfallgeschädigte und nochmal für Blinde. Die Kriegsblinden waren immer schon dabei, nämlich 1920. Dieses Gesetz hat dann ziemlich lange bestanden, nämlich bis 1974. So, im Jahr 1974 wurde das komplette System völlig neu erfunden. Das heißt, die Idee war, das hat was zu tun mit der politischen Diskussion, mit der Eröffnung überhaupt neuer integrativer Ziele in der Sozialpolitik, Stichwort sozialliberale Koalition, Stichwort sonstiger, ich sage mal, fast revolutionärer neuer Ansätze. So, und das Schwerbehindertengesetz hatte einen völlig neuen Ansatz, nämlich den Schutz von Behinderten im Arbeitsleben, und zwar unabhängig von der Art oder der Schwere der Behinderung. Das heißt, weg von der Kriegsopferseite hin zu den Menschen mit Behinderung, egal welcher Art und egal welchem Umfang. Also damit wurden zum Beispiel jetzt eben auch der ganze Kreis der psychisch Kranken und Behinderten wurden einbezogen in dieses ganze gesetzliche Verfahren. Das war revolutionär. Das gab's vorher nicht. Die Gesellschaft hatte mit dem Thema auch nicht viel zu tun. Die wollte auch nichts damit zu tun haben.
Ja, ja.
Also insofern sowieso, ich sag mal, ein völlig neu anfangen. Und parallel dazu liefen die Bestrebungen der Psychiatrie und Kate. Ja, das ist die gleiche Zeit. Das heißt, die gleiche Idee, neu denken, neu handeln, einfach neu machen, auf neue gesunde Füße stellen.
Ja.
Dass diese beiden Bewegungen kamen gleichermaßen am Ende zum Ergebnis. Die Psychiatrie und Kate 1975 und das Schwerbehindertengesetz 1974. Das war dann so der, ich sag mal, der Kulminationspunkt dieser gesamten Ideen zur neuer Behindertenhilfe.
Und das war aber eine bundesweite Namen oder
der ja, beides ein Bundesgesetz und die Psychiatrie-Enquete als eine Enquete, die der Bundestag ja beauftragt hatte. Das heißt, das war ja dann auch eine Bundesinitiative.
Ja. Nun sitzen wir ja auch hier in Köln und auch mit euch zusammen, weil ja Köln damals, es ist nur meine, nicht Erinnerung, aber so mein Wissen, ja auch so eine Vorreiterrolle gespielt hat. Da würde ich aber nochmal verstehen wollen, wieso hat sich das hier verdichtet? Ist das überhaupt so gewesen, dass das in Köln auch der Anfang war?
Ja, kann man auch da, ich sag mal, gut erklären. Manchmal sind simple Sachen. Ganz simpel war das Bundesarbeitsministerium, Arbeit und Gesundheit oder Soziales, war ein Bomb. Das heißt, man hatte eine Behörde ohnehin guten Kontakt, ich sag mal, zwischenmenschliche Art. Also wir hatten guten Kontakt. Ich kannte den Referatsleiter da aus dem Behindertenbereich. Ich habe mit dem regelmäßig korrespondiert. Nur als Beispiel.
Ja,
das ist die eine Seite, weshalb Köln.
Ja.
Die andere Seite, der maßgebliche Mensch aus der Psychiatrie-Enquete war der Gesundheitsdezernent des Landschaftsverbandes, Professor Dr. Kuhlenkamp. Früher Leiter, Chefarzt in Düsseldorf. Der kam dann als politischer Landesrat, also als Wahlbeamter im Landschaftsverband. Und der war maßgeblicher Inhaltgeber der Psychiatrie-Enquete.
Naja.
Mit diesem Namen ist die Psychiatrie-Enquete verbunden.
Naja.
Das heißt, ein, wenn man so will, ein seinerzeit Kölner.
Ja.
Und von daher ist so manches erklärlich. Abgesehen davon finde ich nach wie vor die Konstruktion des Landschaftsverbandes als kommunale Selbstverwaltung, der viel machen konnte, ohne einen Minister zu fragen.
Genau.
Das hat auch maßgeblich dazu beigetragen, weil dieser Verband war durchaus trotz Behördenkonstruktion innovativ.
Ja. Ja, das ist interessant, weil wenn man da nicht so damals dabei war, dann denkt man sich, warum denn hier, ne? Oder warum jetzt hier in dieser Stadt? Aber das erklärt das natürlich.
Ja, nee, da kamen die ganzen Landeskrankenhäuser dazu. Mhm. Und da kam auch Langenfeld beispielsweise nicht in eine neue Richtung rein. Die, das alte Denken der Verwahranstalten, die war dann damit abgenutzt.
Ja, ja.
Da wurden Wege gesucht, die Leute runterzubringen in kleinen Gruppen, wo auch immer, in Wohngruppen. Das war der Punkt, nicht mehr irgendwo weggesperrt, abgeriegelt.
Ja.
Und das war eigentlich der Hintergrund der ganzen Sachen. Und das war schon weiter. Aber in der Form, wie es hier gemacht wurde, war natürlich jetzt toll.
Aber das war natürlich auch ein großer Vorteil dieses Verbandes. Das heißt, hier kamen die Psychiatrie, wirklich und Kliniken als Know-how auf der einen Seite. Und was ja ungewöhnlich ist, die Hauptfürsorgestelle seinerzeit als Beauftragter, nicht als Gesetzesdurchführer für den Bereich Arbeitsleben. Also das heißt, Psychiatrie und Arbeitsleben kamen hier zusammen in der Behörde. Sonst ist das kaum der Fall. Die Wohlfahrtsverbände ein bisschen ähnlich im Südwesten, also Baden-Württemberg. Aber ansonsten ist das natürlich ein glücklicher Zufall, dass diese Kompetenzen, auch fachlicher Art, hier in einem Haus zusammenkamen.
Ja, ja. Und da war natürlich der Kölner Verein, sage ich schon, durchaus maßgebend auch und den Leuten nicht. Herr Schwendi war ja Sprecher des Landschaftsverbandes zum damaligen
Zeit. Er war Pressesprecher.
Richtig. Und der Chef, der hier in der Uniklinik war, Professor Johann war.
Der Johann war Rehabilitationsfachmann.
Ja, der hat in den ganzen Vorgesprächen, wo dann die schwerbehinderten Leute da waren, eingeladen und es war also immer ein volles Haus. Und von daher war eben der Anfang eigentlich nicht erst, sagen wir mal, Ende des Jahres 76 der Fall, sondern am Anfang schon.
Ja.
Und das war eigentlich so der große Vorteil.
Mhm. Mhm. Das heißt, da kam noch so diese Klinikebene oder in dem
Klinik.
Reha-Abteilung war das ja, ne?
Also Reha-Abteilung, die ganze Psychiatrie mit allem drum und dran war hier institutionell natürlich verankert. Jochem war ja Uniklinik Köln.
Richtig.
Aber immerhin auch eben Köln und Fachmann für Rehabilitation.
Genau.
Ne? So kam alles dann irgendwie zusammen. Ne?
Aber muss ich mir das denn so vorstellen, also versuche das, es gab doch immer schon Menschen mit psychischer Erkrankung, zumindest wir reden jetzt mal nach dem Zweiten Weltkrieg, die trotzdem einen Arbeitsplatz hatten oder bei der Arbeit waren. Aber oder wieso ist das da erst diese Gruppe so ins Ziel geraten?
Was ich eben sagte, die Einbeziehung dieser Gruppe, als psychisch kranke, Behinderte, wie immer man bezeichnet, in den Bereich von Arbeitsschutz, die wurden ja erst 1974 wurde das ja erst gesetzlich geregelt mit allen Schwierigkeiten, weil es ging ja um, wie es damals hieß, wie es ja heute immer noch heißt, um Schwerbehinderte.
Ja.
Die haben einen bestimmten Status und ich denke mal, einer der Probleme war ja ganz sicher im täglichen Beritt, wenn man da so um wen kümmern sollte oder müsste oder wie auch immer. Die mussten ja diesen Status haben. Und am Anfang war das gar nicht selbstverständlich, dass die einen solchen Status haben könnten. Die wollten den auch manchmal gar nicht.
Ja.
Das heißt, bis das mal durchgesickert ist, so bis nach unten runter, dass die auch zu dem Kreis gehören, die da geschützt sind, im Arbeitsleben. Ja, das war nicht selbstverständlich. Ne?
Aber das ist ja jetzt vielleicht auch das Stichwort, ne? Bis das durchgesickert ist. Wir haben ja eben schon mal so bei der kurzen Vorstellung waren wir ja schon mal. Klaus Häuser hat ja jetzt so diesen Überbau, diesen Rahmenbedingungen, auch die politischen nochmal so formuliert. Und ich kenne das ja selber, wenn man so neue Institutionen gründet in der Psychiatrie, dann irgendwann kommt's ja dann da an, wo es praktisch umgesetzt werden soll. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Das war ja so die Zeit, wo dann Fritz Riedel und auch Horst Neumann so eingestiegen sind. Woher kam denn sozusagen der Auftrag, so einen Dienst da zu machen?
Das war ja gerade diese Entwicklungsgeschichte, die ich jetzt vorhin noch erzählte. Okay. Ich war am Ende meines Studiums, traf die Ursula Christiansen, die war damals noch in der Klinik.
Ja.
Und die hat mich, weil ich ja gerade noch in der Endphase des Studiums war, die hatte mich dann gebeten, sowohl ein Praktikum bei dir, also in der Klinik zu machen, in Meerheim. Da war ich dann, hatte ein Zimmerchen und so weiter und habe dann also auch gegenüber dem Landschaftsverband eine quasi Grundvoraussetzung geschrieben, die geprägt, sagen wir mal, durch meine Entwicklung. Ich habe verschiedene Berufsabschlüsse und das ist der Hintergrund, dass es also nicht von den Arbeitgebern nicht sehr sinnvoll angesehen wurde, um das ganz hart zu sagen, wenn eine Sozialarbeiterin kam, die natürlich einen guten Willen, eine gute Idee hatten, aber vom praktischen Arbeitsmarkt die Feinheiten nicht kannten.
Ach so, ja.
Und das war der Hintergrund. Und dieses Konzept haben wir dann dem Landschaftsverband zugesandt. Und das ist natürlich genommen worden.
Die Anfänge haben wir erlebt. Ich muss vorwegschicken, Mein Chef, also der seinerzeitige Landesrat Alberding, der eben schon mal erwähnt worden ist, war ein durchaus innovativer Mensch. Der hatte immer viele Ideen, aber er war allem Neuen aufgeschlossen gegenüber. Und der war natürlich als Landesrat, als Wahlbeamter eines Dezernats der Hauptfürsorgestelle, hatte dann natürlich was zu sagen. Ne? Und die Idee, die kam dann an uns rübergeschwappt, sage ich mal, von Christiansen und ihrem seinerzeitigen Leit, also dem Chef der Klinik. Das war der Berger, Professor Berger, der Landesklinik in Köln. Hm. Der sagte, ja, gute Idee, geht mal zu den anderen Kollegen vom Landschaftsverband und guckt mal, ob ihr das da irgendwo verkaufen könnt. So. Wir haben das aufgenommen. Und zwar aus folgender Idee. Die Hauptfürsorgestelle in alter Tradition für Kriegsbeschädigte. Ich kam ja dann 74 dazu. Da gab es dieses völlig neu konstruierte Schwerbehindertengesetz. Ich war da eben zuständig für die Umsetzung. Eine der größten Innovationen war ja die, dass andere Behinderte eben auch ohne Frage nach Ursache und ohne Frage nach Art der Behinderung, also früher waren es traditionell die körperlich Behinderten, ne? Die Sinnesgeschädigten. Das waren Kriegsopfer. Dann kamen auf einmal dazu alle geistig Behinderten. War für uns auch als Behörde völlig neu. Völlig neu. Und die psychisch Behinderten dann auch noch. Völlig neu. So. Und wir hatten für die körperlich Behinderten hatten wir ja schon einen Fachdienst, nämlich den sogenannten technischen Dienst. Lieber Horst, das wirst du aus deiner Zeit zum Arbeitsamt ja noch kennen, ne? Die hatten immer einen technischen Dienst. Mhm. Den haben wir dann auch in Anspruch genommen und haben dann später aber allerdings selbst Leute eingestellt. Technischer Dienst hieß, wenn es Probleme gibt am Arbeitsplatz technischer Art zum Thema körperlich Behinderte, mhm, dann schicken wir unsere Fachleute dahin, das waren die beratenden Ingenieure, damit die vor Ort auf Augenhöhe, ne? Das waren Ingenieure, ja, ne? Auf Augenhöhe den Arbeitgeber oder den Meister oder wen auch immer
beraten. Die haben wir auch immer wieder eingesetzt.
Ja, ja. Ne?
Mit denen haben wir gut operiert.
Ja, ja, ne?
Die waren uns eine große Hilfe.
Ja. Wenn
es irgendwo in den technischen Bereich ging, wo jemand an der Kreissäge gearbeitet hat,
beispielsweise. Ja, ja.
Wie kann man den schützen als psychisch Kranken, ne? Damit er da nicht sich verletzt. Und da hatten wir die Kollegen, die konnten wir dafür.
Ja.
So,
und diese Kollegen, also diese Ingenieure, diese Berater, die waren sehr kompetent, die waren sehr erfolgreich. Mhm. So. Und da haben wir gesagt, Mensch, für die körperlich Behinderten haben wir so einen Dienst, funktioniert bestens. Mhm. So. Wir müssen für geistig Behinderte oder Menschen mit geistiger Behinderung und in dem Fall jetzt hier Menschen mit psychischer Erkrankung oder Behinderung, müssen wir was Ähnliches erfinden. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Dann haben wir dann daraufhin einen Modellversuch gemacht. Mhm. So. Und Modell ist ja immer gut, ne? Man kann ja da manches mitmachen und ausprobieren. Modelle sind dann schlecht, wenn sie zwar gut sind, aber nicht weitergeführt werden, ne? Und das droht ja immer.
Ja.
Ne? Bei jedem Modell, egal was es ist, ne? Gutes Modell, aber am Ende ist kein Geld dafür da, es umzusetzen. Wir hatten aber folgendes Glück. Dass dieses Schwerbehindertengesetz, ähnlich wie das alte Schwerbeschädigtengesetz, das kannte eine Ausgleichsabgabe. Das heißt, Arbeitgeber, die weniger als X% ihrer Belegschaft als Schwerbehinderte ausweisen konnten, mussten 100 €, glaube ich, im Jahr oder was auch immer, 100 Mark im Jahr, als Ausgleichsabgabe bezahlen. So. Mhm. Dieses Geld zog die Hauptfürsorgestelle ein. Und das Schöne an diesem Geld war, es war einfach toll, das mussten wir selbst verwalten. Das heißt, der Kämmerer unseres Hauses, der immer knapp war Geld war, ne, der hätte das gerne gehabt, das ging nämlich um Millionen da, ne. So, das geht nicht, ging nicht, sondern die Hauptfürsorgestelle hatte das zu verwalten, zweckgebunden. So. Und unter anderem konnten wir damit Modellprojekte finanzieren.
Also, und davon ist dann,
das ist immer noch so.
Start.
Ne? Mhm. Das ist ein Riesenvorteil in diesem System, dass es nicht nach natürlich auch nach Kassenlage, aber eben nach der Kasse der Ausgleichsabgabe und nicht nach der Kasse des Kämmerers. Das war der große Vorteil. Das heißt, da stiegen wir ein mit einem Modellprojekt, ich kann nicht mehr sagen, ob das am Anfang ein oder zwei Jahre lief. Ich meine, zwei Jahre.
Zwei Jahre.
Dann hatten wir zwei Vereine und der zweite Verein hat nicht gut gearbeitet. Kann ich jetzt nur so sagen, kann ich nur so sagen und bestätigen. Das war ein Fehlgriff. Aus diversen Gründen. Und deshalb war am Ende dann nur noch einer da, der Kölner Verein.
Das heißt, das war wirklich und ist ja auch heute noch so, in dem Sinne kein Steuergeld, was dafür mit
Nein, uns das war von den Arbeitgebern.
Abgaben der Arbeitgeber,
ne? Ja. Für jeden nicht eingestellten Behinderten.
Ne? Genau, man ist ja heute auch noch so, diese Arbeitsabgaben an Schwerbehinderten. Ich will das nur noch mal betonen. Mir ist das klar, aber dass das eben auch diese Finanzierung ja auch eine Möglichkeit bot, in einem gewissen Rahmen, wie du jetzt sagst, was Neues zu probieren oder auch mal ein Modell in Anführungszeichen zu starten. Und dann waren die Anfänge. Also Ingeborg Meyer sagt viel eben schon mal, der Name war mit dir, Fritz Riedel. Dann
ja, wir waren natürlich diejenigen, die vom Verein erstmal ausgesucht wurden oder im Tau waren zum Teil, logischerweise. Und die Ingeborg hatte mehr oder weniger Ende September hörte sie dort auf in der Klinik und ich hatte schon am 1. September angefangen, dann beim Verein. Und dann haben wir uns in der Radeberger Straße eben wiedergefunden. Unter den Klienten, die da wohnten.
Achso, es war eine Wohngemeinschaft?
Es war eine Wohngemeinschaft.
Und da war ein Raum dann für den für die ersten Stunden.
Wobei halt das Thema vorher mit der Hilfestellung grundsätzlich natürlich gut ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber der Haken an der Angelegenheit ist, wenn der Bezugspartner, es gab eine tolle Firma, Phil heißt die, gibt's wahrscheinlich heute noch, die hatte einen jungen Mann, der schwerbehindert war. Der hatte einen Ansprechpartner, einen Meister, der toll war. Der hat ihn unterstützt und so weiter. Und irgendwann kam ein junger dynamischer Meister. Das klappte alles zusammen. Also es ist wichtig, das ist gar keine Frage, die finanzielle Unterstützung. Aber es muss auch das Feedback geben an die Firma. Funktioniert das nicht?
An dieser Stelle folgt ein kurzes WDR-Radio-Interview aus dem Jahre, weiß ich nicht so genau, mit Ingeborg Meyer. Ingeborg Meyer, die hier im Gespräch auch schon erwähnt wurde, ist eine leider längst verstorbene wichtige Kollegin der Gründungsphase des Integrationsfachdienstes gewesen. Hört, was sie damals berichtete.
Ja, wir machen jetzt weiter mit unserem Gespräch. 8:12, 8:12.
Wir wollen über eine Modelleinrichtung reden, die weit über das Rheinland von besonderer Bedeutung ist. Es geht um den psychosozialen Dienst des Kölner Vereins für die Rehabilitation psychisch Behinderter, ein eingetragener Verein, der angegliedert ist der Hauptfürsorgestelle des Landschaftsverbandes Rheinland. Und diesen Dienst hat man vor 2 Jahren eingerichtet und diesem Dienst angegliedert einen Modellversuch zur, ja, wie soll man das sagen, Frau Meyer, ambulanten Nachbetreuung für die Wiedereingliederung, also Rehabilitation der psychisch Behinderten. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich will vielleicht mal kurz was zur Geschichte erzählen. Entstanden ist also die Idee, als 1974 die Rheinische Landesklinik Meerheim eingerichtet wurde. Da gab es einen Arbeitskreis, der sich also besonders mit den Problemen beruflicher Wiedereingliederung von psychisch Kranken oder schon wieder Genesenen beschäftigt hat. Und daraus entstand dann, dass die Hauptfürsorgestelle über die Zeit von 2 Jahren ein Modell finanziert hat auf der Grundlage des Schwerbehindertengesetzes, das also vorsieht berufliche Wiedereingliederung in Arbeit, Beruf und Gesellschaft. Mhm. So heißt es also richtig. Mhm. Das ist seinerzeit finanziert worden für 2 Jahre, jetzt nochmal um 2 Jahre verlängert worden und wie gesagt angegliedert an diesen kleinen psychiatrischen Trägerverein, den Kölner Verein.
Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, eben zur Person.
Ja, dass also diese Informationen kommt von Ingeborg Meyer,
Sozialarbeiterin.
Und hauptamtliche Mitarbeiterin bei diesem Projekt.
Wie sieht das in der Praxis aus, Frau Meyer? Wiedereingliederung in Gesellschaft und Beruf. Zunächst einmal ist ja wohl die Wiedereingliederung in den Beruf auch eine wichtige Vorbedingung für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, ne?
Ja, das ist richtig. Wir haben das also so gemacht, wir haben unsere Klienten von der zum größten Teil von der Rheinischen Landesklinik Meerheim, teilweise auch damals von Brauweiler noch und vom von der Rehabilitationsklinik von Professor Jochheim übernommen, haben Kontakt aufgenommen mit den Kliniken und uns die Patienten nennen lassen, wo, bei denen so die Therapeuten der Meinung waren, dass eine begleitende Betreuung noch über lange Zeit notwendig ist. Und der Hauptaspekt war also einmal, die bestehenden Arbeitsverhältnisse überhaupt erst einmal zu halten. Das hat uns jetzt auch eigentlich so den meisten Erfolg gebracht. Wir sind jetzt gerade dabei, so die Zwischenauswertung zu machen nach den ersten 2 Jahren und haben also festgestellt, dass das wirklich so der Hauptschwerpunkt und auch so der Haupterfolg unserer Tätigkeit war.
Aber ein bisschen schwierig waren Sie doch wahrscheinlich mit den bisherigen Arbeitgebern enge Kontakte halten müssen und die überzeugen, dass man den Patienten, die ja noch in der Klinik möglicherweise sind und im Übergangsstadium sind, dass man denen den Arbeitsplatz offen hält, wiedergibt, damit sie zusätzlich stabilisiert werden.
Das stimmt. Wir haben da aber im direkten Kontakt mit Arbeitgebern also wirklich gute Erfahrungen gemacht, nicht? Wenn man zu einem Arbeitgeber hingehen kann und, also ich will es mal anders erklären. Wenn jemand also eine Behinderung hat, meinetwegen so ein Arm amputiert ist oder so, ne? Das ist ein einschätzbarer Mangel. Da weiß man also genau, dem kann man das und das nicht geben, ne? Bei psychisch Behinderten ist es eigentlich anders. Man muss also Arbeitgebern wirklich beibringen, wo so die Handicaps liegen und wo wirklich die, also noch guten und mitunter sehr differenzierten Fähigkeiten und Fertigkeiten noch liegen. Und bei einem adäquaten Einsatz, also einem richtigen Arbeitseinsatz, sind eben psychisch Behinderte sehr wohl in der Lage, so ausgezeichnete Arbeit zu machen. Wenn wir den Arbeitgebern das also klar machen konnten und selbst so mit Vorschlägen kamen, im Einvernehmen zum Beispiel mit Betriebsräten und den Vertrauensleuten der Schwerbehinderten, zu denen wir wirklich so gute Kontakte haben, dann ging das in der Regel sehr gut.
Welche Hilfsmöglichkeiten können Sie denn über diese Arbeitsplatzerhaltung, Arbeitsplatzbeschaffung noch leisten? Ich denke da beispielsweise daran, dass viele psychisch Kranke ja teilweise auch in die Situation gekommen sind, durch Probleme, die sie allein nicht bewältigen können. Und das Problem ist oft, dass diese Patienten dann aus dem Krankenhaus entlassen werden, rein medizinisch gesehen wiederhergestellt, aber an ihrem Problemfeld hat sich eigentlich wenig geändert. Sind Sie da nicht überfordert, wenn Sie auch versuchen müssen wollen, an dieser Problemsituation was zu verändern, helfen zu verändern?
Wir sind also in der glücklichen Lage, dass wir sagen können, wir machen pro Mitarbeiter bei meinetwegen 20 betreuten Klienten Schluss. Ne? Weil das ist also wirklich illusorisch anzunehmen, man kann mit 80 Leuten gleichzeitig arbeiten. Das ist eine totale Überforderung. Und ich will vielleicht mal so sagen, was so unsere Arbeitsschwerpunkte sind, dann wird es etwas deutlicher. Wir haben also pro Person etwa, wie gesagt, 20 Klienten, also pro Mitarbeiter 20 Klienten. Und haben, also ein Schwerpunkt ist eine intensive Einzelfallhilfe. Das geht also sowohl von einer so mehr sozialpädagogischen Beratung hin bis zu Hilfen bei so sozialadministrativen Dingen. Es ist ja häufig wirklich unheimlich viel kaputt, so Schulden und die Wohnung ist am Wackeln und alles Mögliche. Das zweite ist also dieser Arbeitsaspekt, das hatte ich eben schon gesagt. Das dritte ist, dass wir seit Beginn der Tätigkeit Kontaktgruppen anbieten, 2-mal in der Woche, wo die Leute sich untereinander kennenlernen können und einfach so ein bisschen üben können, wieder Kontakt aufzunehmen und eben auch mal mit Leuten auszukommen, mit denen man in der Regel nicht so gut kann. Ne? Das ist ja auch Realität am Arbeitsplatz.
Also, ja. Nochmal eben zu dem Stichwort Arbeitsplatzbeschaffung, das ist eben vielleicht ein bisschen mit untergegangen, ja. Denn da ist ein echtes Problem und da würden Sie gerne noch zusätzliche Hilfe und Verständnis haben.
Ja, also da brauchen wir wirklich noch sehr viel Hilfe. Wir arbeiten eng zusammen mit dem Arbeitsamt, aber wie ich vorhin schon sagte, wenn wir so in eine Firma kommen und uns vorstellen können und dem Arbeitgeber sagen können, also da und da liegen die Handicaps und das ist unsere Hilfe, die wir anbieten können, geht es. Nur die Vorurteile sind im Allgemeinen noch so groß, mal so ganz abgesehen von so der jetzigen Arbeitsmarktlage, nicht, dass wir einfach an diese Stellen gar nicht erst herankommen. Ne? Und das wäre natürlich ganz schön, wenn wir so noch ein paar Arbeitgeber hätten, wo wir dann mal hingehen können und fragen könnten, wollt ihr nicht mal den und den nehmen.
Ja, dieses also zu vermitteln über den Verein, respektive über die Hauptfürsorgestelle des Landschaftsverbandes Rheinland. Sie sagten eben Mitarbeiter, jeder hat 20 in Wahrheit und die Realität sieht so aus, dass sie nur 2 sind. So dass das
drei alles, sind wir
drei jetzt hier. Sogar, Gott sei Dank. Denn bei der Szene, die wir vorfinden auf dem Gebiet der psychisch Behinderten und Kranken, ist es ja auch nur Tropfen auf den heißen Stein.
Sicher, das ist also im Grunde viel zu wenig, ne? Nur ich denke, dass also unsere Arbeit sich da wirklich schon bewährt hat, ne? Und dass das vielleicht so ein ganz guter Ansatz sein kann, so einen Dienst meinetwegen anzugliedern an eine andere Institution. Also ich habe da noch immer so im Kopf, am sinnvollsten wäre es so als Ambulanz, meinetwegen an einer Tagesklinik oder an so einer, zum Arbeitstrainingszentrum oder ähnlich, ne, wo die so die relative Nähe zur Arbeit auch da ist, ja, und zur Behandlung.
Und dieses Modell, was Sie seit 2 Jahren betreiben, wird 2 weitere Jahre weiter durchgeführt.
Ja.
Das ist gesichert.
Ja, das ist gesichert. Da freuen wir uns auch drüber.
So, dass wir dann irgendwann noch einmal eine endgültige Bilanz, vielleicht schon mit Erfolgen auf Übertragbarkeit hin reden können. Frau Meyer, herzlichen Dank. Alles Gute für
Dankeschön.
Die Arbeit.
8:18, 11 Minuten vor.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Du hast also heute eine Trilogie geschaffen. Als Kontrapunkt zur gescheiterten Dreierampelkoalition oder wie ist das gemeint? Ich war erst überrascht und wusste nicht recht, wie ich mit welcher Musik darauf eingehen soll oder kann oder es besser lasse. Und dann stieß ich auf das Dreifach- oder Triple-Album. Naheliegend, oder? Zumindest in der Zeit von Vinylschallplatten, oder nicht? Das erste Dreifachalbum, das ich kannte, war damals der Soundtrack zum Film Woodstock. Der kam 1970 raus. 1967 war der Summer of Love, 1968 der Summer of Hate und 1969 der Summer des Woodstock Festivals. Auch eine Trilogie, wenn man so will. Das Album kam also 1970 raus und ich habe einen Track ausgewählt, der inhaltlich immer noch richtig und wichtig ist. Formal ist die repetitive, zwingende Form ein wunderbares Mantra, das die Bedeutung des Refrains perfekt unterstützt. Eine einzige Meditation. Richie Havens Freedom. Fällt mir jetzt gerade Marius Müller-Westernhagens Song Freiheit ein. Keine Ahnung. Ist auch egal.